Und da wir ja eh schon gerade im Laufsport eine erhöhte Gefährdung für Mangelernährung haben, ist es natürlich blöd, wenn ich mir auf diesen Risikofaktor freiwillig noch einen zweiten Risikofaktor draufpacke.
Höher, schneller, weiter. Und das am besten ohne Gluten? Die glutenfreie Ernährung ist mittlerweile von der Nische zum massiven Lifestyle-Trend mutiert. Vor allem im Profisport gilt der Verzicht oft als der ultimative Performance-Push. Doch die Fakten sagen, nur etwa 1% der Deutschen leidet wirklich an Zöliakie. Für alle anderen ist der Verzicht oft ein teurer und mitunter sogar riskanter Trugschluss und kann sogar genau das Gegenteil von Gesundheit bewirken. Um hier ein für alle Mal Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir in dieser Folge Lea Hein am Start. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin an der Uni Hohenheim und macht gerade ihren Master in Ernährungsmedizin. Als ehemalige Boxerin und aktive Triathletin coacht sie die unterschiedlichsten AthletInnen in Theorie und Praxis. Mit ihr klären wir, welche Vor- und Nachteile glutenfreie Ernährung wirklich für AusdauersportlerInnen hat und welche populären Behauptungen aus wissenschaftlicher Sicht wirklich Käse sind. Hier ist Elliot aus der Redaktion und jetzt viel Spaß mit dieser Folge und mit Lea. Liebe Lea, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch richtig, hier zu sein.
Ja, richtig schön, dass es nun geklappt hat nach mehrmaligen Verschieben, aber von beiden Seiten, ne? Also wir sind krank geworden, so ist das manchmal im Frühling, aber jetzt hat es ja endlich geklappt und wir nehmen ja gegen Mittag auf und da wollte ich mal direkt persönlich einsteigen, weil wir mal wieder eine Ernährungsfolge haben. Gab es bei dir schon Mittag und wenn ja, gab es Gluten?
Ja, es gab bei mir schon Mittag und ja, es war auch Gluten dabei. Also passt eigentlich perfekt fürs Thema.
Ja, tatsächlich. Ja, also bei mir gab es heute generell im Laufe des Tages auch schon mal Gluten zum Frühstück. Also so ganz klassisch Brot, ne? Also meistens isst man ja Weizenbrot und das gab es bei mir tatsächlich heute auch schon. Ich habe auch noch nie im Laufe meines Lebens so absichtlich auf Gluten verzichtet. Beobachte das aber aktuell, auf jeden Fall in der Fitnessbubble vor allem. Du ja wahrscheinlich auch, deshalb sind wir auch so ein bisschen auf das Thema gekommen. Hast du schon mal irgendwann während deines Lebens absichtlich auf Gluten verzichten müssen oder absichtlich verzichtet aus freien Stücken?
Nee, also ich musste weder, dass ich darauf verzichten muss oder das wollte. Also ich habe sozusagen von klein auf bis jetzt zu meinem heutigen Tage Gluten verzehrt. Genau.
Ja,
also bin keine Betroffene.
Dir auch nicht geschadet, nehme ich an.
Nein, mir nicht, weil ich keine Erkrankung habe, ja.
Richtig. Ja, da will ich auch noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber das wird sicherlich auch noch spannend, wenn es dann darum geht. Wenn man sich aber so die Leute in der Fitnessbubble anguckt, da gibt es ja schon so Gruppierungen, die, obwohl sie keine diagnostizierte Glutenintoleranz oder irgendwas in die Richtung haben, aus freien Stücken auf Gluten verzichten. Und ich würde auch sagen, im Allgemeinen, wenn man auch außerhalb der Fitnessbubble guckt, hat Gluten irgendwie schon einen schlechten Ruf, oder? Wie siehst du das?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wenn man sich aktuelle Zahlen anguckt, fast 40% aller SportlerInnen auf Gluten freiwillig verzichten. Also das ist ein Riesentrend. Das ist jetzt kein Zufall, dass uns beiden das irgendwie super aufgefallen ist. Und auch in der allgemeinen Bevölkerung hat vor allen Dingen Weizen einen total schlechten Ruf abgekriegt. Und das wird ja auch immer so als aktueller Trend wahrgenommen. Aber die Wahrheit ist, dass das seine Anfänge schon im 20. Jahrhundert, den Anfang 1900 hatte, wo das losgegangen ist. Also das hat eigentlich voll die interessante Geschichte, wo das eigentlich alles herkommt mit diesem Gluten-Hype, sage ich mal. Und ist jetzt nichts, was erst in den letzten Jahren entstanden ist.
Oh wow, also Anfang 19. Jahrhundert hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es schon damals sowas gab. Und auch damals sollte das dann quasi, also wurde das als gesundheitsfördernder Trend dargestellt oder woher kam das?
Ja, also ganz am Anfang gab es glutenfreie Produkte, so 1904 rum, ein bisschen danach, nur in den Apotheken zu kaufen und eben auch nur für Menschen mit Zöliakie. Und irgendwann ist dann das ist so ein bisschen aufgekommen, dass man das ja für diesen Gesundheitswahn ein bisschen mitnehmen kann und den Anfang, so vermutet man, so ganz kann man das natürlich immer nicht reproduzieren, hat es tatsächlich bei so Mummies, die das dann für ihre Kinder sich glutenfrei ernährt haben und auch die Kinder glutenfrei ernährt haben, weil das angeblich Autismus irgendwie verhindern sollte und irgendwie gesünder sein sollte. Und da hat es, also das hat seine Anfänge so in Mami-Blogs dann hinterher richtig gefunden. Und in den 2000ern rum kam dann eben auch so die Idee, dass es entzündungshemmend ist und auch Hautprobleme lösen kann. Und später war es dann so 2010 rum, dass es eben auch bei den Hollywood-Stars angekommen ist. Und dann war es auf einmal in den Google-Trends. Und da war es dann aber auf einmal fürs Abnehmen. Also man sieht schon, wenn man sich die zeitliche Variante so anguckt, ist es immer irgendein anderes Heilmittel gewesen für irgendwas anderes. Stimmt. Und mit 2016 ist es dann auf Social Media komplett eskaliert, als nicht nur die Hollywood-Stars das hatten, sondern auch die Kardashians dann sich glutenfrei ernährt haben. Oh. Und da gab es dann den extremen Boom, dass eben auch die ganzen Marken richtig mit eingestiegen sind. Und ja, im Ausdauersport ist es nochmal ein bisschen anders gewesen, da gab es das so parallel, dass eben damals in der New York Times so ein Bestseller beworben wurde, dass eben ein Autor ein Buch rausgebracht hat, das uns Gluten vor Alzheimer schützt und unser Gehirn beschützt und eben auch Gesundheitsvorteile hat. Also wieder was anderes, was es auf einmal kann. Und da haben sich dann Leute aus Podcasts, die in der Zeit auch hochkamen, irgendwie so die Sachen rausgepickt, die vielleicht für den Sport auch gut wären und haben dann einfach mal Sachen behauptet. Und das ist so durch die Decke gegangen, dass die Leute das reproduziert haben, dass dann ja positive Erwartungen auf einmal bestätigt wurden. Ja, und jetzt haben wir eben diesen Riesenboom. Also ich finde 40% ist eine Riesenzahl. Und das ist eben entstanden, weil es angeblich mal gegen Autismus bei Mami-Bloggern beliebt war. Also ganz interessant, verrückt, die Geschichte sich mal anzugucken.
Total. Ja, das hat sich dann total verselbstständigt, höre ich schon raus. Auch natürlich immer ein tolles Zeichen, wenn eine Sache gefühlt gegen alles helfen soll. Spätestens da sollte man aufhorchen.
Ja, vor allen Dingen auch immer epochenweise. Mal hilft's dagegen, mal hilft's dagegen. Also hat eine kranke Geschichte eigentlich.
Ja, total. Buchstäblich, ja. Wenn man jetzt so, muss man ja auch sagen, durch Social Media hat sich das wahrscheinlich extrem dann nochmal verselbstständigt. Ja. Ja. Zeigt man, ne, sieht man mal wieder, wie schnell das gehen kann auf Social Media, wird dann halt oft nicht so gefaktencheckt. Umso besser, dass wir heute drüber sprechen und hoffentlich ein bisschen aufklären können, was Gluten denn eigentlich ist und was es jetzt auch konkret für Relevanz hat im Ausdauersport. Weil, ja, wie du schon angedeutet hast, gerade im Sport scheint es dann ja für manche Leute ganz fantastische Wunder, ein ganz fantastisches so Wundermittel zu sein, auf Gluten zu verzichten. Die Beobachtung ist wahrscheinlich auch so ein bisschen subjektiv, kann ich mir vorstellen. Was die Studienlage dazu sagt, wirst du uns sicherlich gleich erzählen. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an. Was ist denn eigentlich genau Gluten? Weil ich weiß, dass Gluten auch mit Weizen oft so synonymisiert verwendet wird, aber das stimmt ja gar nicht.
Nee, also Gluten ist ein Komplex aus Proteinen, also ist ein sehr, sehr komplexes Molekül. Und diese Komplexe bestehen überwiegend aus Gliadinen und Gluteninen. Das sind wiederum Gruppen von Proteinen, die man eben mal so klassifiziert hat, für alle, die das ganz genau interessiert. Und dieses Gemisch aus diesen besonderen Proteinen wirkt wie so ein Kleber, wenn das mit Wasser in Berührung kommt. Und deswegen nennt man Gluten ja auch ganz oft Klebeeiweiß. Und das brauchen wir eben, das ist wirklich unverzichtbar eigentlich, wenn wir Teigverarbeitung in irgendeiner Form haben. Also zum Beispiel von Brot, da brauchen wir diesen Klebeeiweiß einfach, damit Luft gebunden werden kann und der Teig gehen kann. Und deswegen ist sozusagen glutenfreie Produkte auch immer ein bisschen schwieriger, die Konsistenz und so weiter hinzukriegen, weil dieses Klebeeiweiß funktioniert. Und das kommt eben nicht nur in Weizen vor, sondern allgemein in glutenhaltigen Getreidesorten. Also da gehört einmal Weizen natürlich dazu, aber eben auch Roggen, Gerste, aber auch die ganzen Abstammungen und Kreuzungen. Also was viele nicht wissen, Dinkel hat ja zum Beispiel voll den guten Ruf. Das ist aber einfach nur eine Weizensorte. Also total Schwachsinn und Weizen ist irgendwie böse. Also da merkt man schon, dass das irgendwie, wenn man sich's mal näher anguckt, irgendwie vielleicht nicht mehr so Hand und Fuß hat. Da gehört aber auch Grünkern, Triktkale, Korosanweizen, nennt man auch Kamut dazu. So Sachen wie Waldstaudenkorn, Einkorn, Emmer und so weiter gehört da dazu. Also es sind wirklich sehr viele Getreidesorten, die eben glutenhaltig sind und dementsprechend eben auch in so klassischen Sachen wie Brot vor allen Dingen und Backwaren zu finden sind. Ne, aber es ist nicht mit Weizen gleichzusetzen, es ist einfach nur ein Bestandteil von unter anderem Weizen.
Und was genau, also löst Gluten im Körper aus, wenn es denn überhaupt was auslöst? Weil man hört ja dann immer so, weil du schon Kleber gesagt hast, ne, man hört immer so laienhaft, ja, das verklebt dann irgendwas im Körper und ja, führt zu irgendwelchen negativen Reaktionen.
Ja, also im Magen, wenn wir essen bis jetzt, sagen wir mal, wir haben uns ein Brot oder so gegönnt, was eben aus, keine Ahnung, Weizenvollkorn bestanden hat. Dann beginnt bereits im Magen schon der Abbau von den Proteinen durch das sogenannte Pepsin. Also der Magen hat eigentlich nicht so krasse Verdauungsaufgaben, aber das kann er und macht sozusagen schon mal ein bisschen Vorarbeit. Und im Dünndarm werden dann die Verdauungssäfte vom Pankreas, also von der Bauchspeicheldrüse, im ersten Abschnitt des Dünndarms zugespritzt. Und jetzt ist wieder ein wissenschaftliches Wort, passiert eine Deamidierung durch eine Gewebstransglutaminase. Was heißt das? Die Glutenteile werden sozusagen von einem Enzym schon mal ein bisschen vorverändert, damit später besser damit gearbeitet werden kann. Weil bei Gluten gibt es tatsächlich eine Besonderheit. Normalerweise werden alle Proteine, die wir zu uns nehmen, also keine Ahnung, unser Steak oder unsere veganen Skyr, was auch immer man gerne isst, werden die Proteine immer in ihre kleinsten Bestandteile, also in die einzelnen Aminosäuren, aufgelöst. Und die werden dann aufgenommen. Aber bei Gluten funktioniert das nicht. Da geht das nicht. Dafür haben wir einfach nicht den richtigen Enzymsatz. Das heißt, es wird nur zu Oligopeptiden verarbeitet. Also es wird schon kleiner gemacht, aber es wird nicht komplett aufgespalten. Und der Klassiker, der dabei entsteht, ist das 33-Emma-Gliadin-Peptid. Also diese Komplexe werden schon auseinandergebaut, aber sie können nicht komplett aufgespalten werden. Und die sind dann sozusagen resistent gegen die weitere menschliche Verdauung. Und hier entstehen dann schon die ersten Gerüchte, dann hören die Leute, oh, das kann nicht weiter verdaut werden, das ist überhaupt nicht schlimm. Also für Gesunde ist das nichts Besonderes. Es gibt auch noch andere Proteine, die nicht komplett abgebaut werden können, zum Beispiel irgendwie die Kollagene aus Gelatine oder Casein in der Milch. Und da wird ja auch nicht so ein riesen Terz drum gemacht, dass das irgendwie schädlich wäre. Gerade bei Kollagen ist ja sogar eher, oh, es ist so toll. Ne? Also das heißt, es ist nichts Ungewöhnliches, dass es einfach Proteine gibt, die nicht ganz aufgespalten werden können. Es ist nicht die Regel, aber es ist jetzt auch nichts, was für den Gesunden irgendwie ein Problem darstellen würde. Und dementsprechend ist dieses, dass es irgendwie verkleben würde und so aus rein physiologischer Sicht nicht haltbar. Also das ist Quatsch, kann man so sagen.
Okay, ja, krass, dass es dann wirklich auch gar nicht so ein Alleinstellungsmerkmal hat.
Ja, weil das, nee, also ja. Gibt's häufig, ja.
Ja, ja, okay. Okay. Ja, spannend. Also dann normal, in Anführungszeichen, ein gesunder Mensch, ein gesunder Körper, gesunder Magen und so, hat eigentlich in der Regel mit Gluten jetzt eigentlich gar nicht zu kämpfen, oder?
Nö, das ist einfach nur ein Protein wie jedes andere auch. Vielleicht nicht wie jedes andere, weil es eben nicht in die einzelnen Aminosäuren verteilt wird. Aber das ist einfach, wie eben bei auch anderen Proteinen, nichts, was der Körper jetzt irgendwie besonders tangieren würde.
Ne? Okay, ja, schon mal erster Mythos an der Stelle aufgedeckt.
Das ist, und vielleicht ganz, auch ein bisschen, woher es eben kommt. Ne? Dieses, die Leute hören das, oh, man kann das nicht verdauen. Ja, also das ist jetzt erstmal nicht schlimm.
Ja, total. Wie ist es dann bei Personen, die damit aber wirklich auch Probleme haben? Also bei denen man dann auch wirklich entweder eine Zöliakie feststellt oder eine Sensitivität. Was genau läuft da dann falsch, dass sie mit Gluten so strugglen?
Ja, also Zöliakie erstmal ist eine Autoimmunerkrankung. Autoimmun heißt immer, dass sozusagen der Körper sich gegen sich selber richtet. Und ich habe ja erzählt, wir haben diese Gewebstransglutaminasen, das Gluten erstmal so ein bisschen verändern. Und normalerweise ist es im Körper so, unser Immunsystem ist ja eigentlich dazu da, körperfremd von körpereigen zu unterscheiden. Und wenn jetzt klug mitgedacht wird, dann merkt man ja, hey Moment, Essen ist ja körperfremd, aber wir brauchen es ja. Es wäre ja schlimm, wenn wir Essen irgendwie abstoßen würden, immuntechnisch. Und deswegen gibt es Mechanismen, die sozusagen schützen, dass wir Essen trotzdem aufnehmen können. Also sozusagen Leute, die sagen, hey, alles cool, das ist Essen, das ist zwar fremd, aber wir können es trotzdem zu uns nehmen. Dafür gab es tatsächlich auch erst kürzlich einen Nobelpreis, dass man das entwickelt hat, diese negativen T-Zellen. Und wenn wir jetzt Zöliakie erkrankt sind, dann ist es so, dass eben diese Transglutaminase, das Gluten eben verändern. Und jetzt kommt eben, wie wir das kennen, die Immunzelle und guckt sich das an. Und das funktioniert so, dass erstmal eine andere Zelle Fragmente von diesem Protein zeigt, also an seiner Oberfläche präsentiert. Na, es wird nicht das ganze Protein gezeigt, sondern nur prägnante Stücke. Und bei Menschen, die Zöliakie haben, die haben eine genetische Veränderung im HLA-DQ2 oder DQ8-Gen. Und deswegen bindet bei dieser Antigenpräsentation auf einmal was anderes oder es sieht ein bisschen anders aus. Man kann sich das so vorstellen wie so Arme, die jetzt auf einmal ein bisschen anders aussehen. Und diese Arme sind so verändert, dass durch Zufall jetzt auf einmal eine T-Zelle, die eben dann Alarm schlägt, daran binden kann. Das heißt, unser Immunsystem erkennt Gluten fälschlicherweise als Feind, obwohl es das gar nicht sollte. Was passiert? Es werden ganz viele Immunzellen rekrutiert, es wird Alarm geschlagen, oh Gott, hier ist ein Feind, den müssen wir vernichten. Und wir kennen das alle, bei so einem Schlachtfeld leidet ja nicht nur der, der irgendwie umgebracht wird, sondern auch die ganze Gegend. Und die Gegend ist halt in dem Fall der Dünndarm. Und wir haben ja so Zotten, um die Oberfläche zu vergrößern. Und die werden dann richtig kümmerlich. Also man nennt das Zottenatrophie, ne, dass eben durch diese ständigen Immunreaktionen, die da auftreten, das Gewebe mit zerstört wird, weil man halt ne, ein bisschen Schwund ist immer. Mhm. Und dann kann auf einmal Nährstoffe nicht mehr richtig aufgenommen werden. Es kommt ständig zu Bauchschmerzen, Übelkeit, einem aufgeblähten Bauch und tatsächlich auch, dass man Nährstoffmangel entwickelt, weil das im Dünndarm gar nicht mehr richtig aufgenommen werden kann, weil die Tore sozusagen kaputt gegangen sind in diesem Krieg des Immunsystems. Und das ist Zöliakie. Und das ist auch wirklich eben die Erkrankung, wo man wirklich Probleme hat. Und die Glutensensitivität ist eine Ausschlussdiagnose, also im Medizinischen heißt das nicht Zöliakie-bedingte Weizensensitivität. Und die hat ähnliche Symptome wie eine Zöliakie, aber ohne diesen Antikörpernachweis. Ne? Also der Körper bildet ja dann auf längere Sicht Antikörper gegen dieses Gluten. Und die kann man im Blut nachweisen. Das ist ein sehr guter Test auf Zöliakie, der auch sehr schnell geht. Und derzeit gibt es einfach noch keine aussagekräftigen Diagnoseparameter für diese Sensitivität. Und man weiß auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz, woher das eigentlich kommt. Also es ist sehr schwer in Studien zu fassen, weil ich habe das auch selber schon bei Studien mitgeholfen, wo man Glutensensitivitäten untersuchen wollte. Und wenn man die Sachen dann verblindet hat, also die Leute wussten nicht mehr, esse ich jetzt glutenfrei oder glutenhaltig, dann waren auf einmal die Symptome weg. Und das ist dann natürlich schwierig. Ist das jetzt nur, weil es zu wenig ist oder ist vielleicht auch viel Nocebo-Effekt? Also, dass man so sehr erwartet, dass man Bauchschmerzen kriegt, dass man tatsächlich echte Bauchschmerzen bekommt. Also, da ist schwer zu fassen und deswegen weiß man noch gar nicht so genau, woher das eigentlich kommt. Mögliche Auslöser können Amylase-Trypsin-Inhibitoren sein. Die sind aber gar nicht unbedingt immer nur mit Gluten in Verbindung, sondern eigentlich eher allgemein mit Getreidearten und so. Also da kann man noch nicht so super viel zu sagen. Und deswegen ist es bisher auch eben nur eine Ausschlussdiagnose. Ausschlussdiagnose heißt immer, alles andere war negativ. Und das ist sozusagen das Einzige, was jetzt sinnvoll nochmal übergeblieben ist.
Okay, an Erkrankung. Ja, spannend, dass es da tatsächlich noch gar nicht so eine Erklärung für gibt, dass man da noch nicht ganz sicher ist. Hoffentlich in der Zukunft ein bisschen mehr, wenn dann auch mehr daran geforscht wird. Ist dann eine Gluten, also Sensitivität quasi so ähnlich wie auch eine Weizenallergie, weil du ja gerade meintest, man stellt das dann tatsächlich bei generellen Getreideformen auch eher fest. Wie unterscheiden sich die beiden Dinge?
Genau, also eine Weizenallergie ist im Endeffekt eine allergische Reaktion auf eines der Proteine aus diesem Glutenkomplex. Das kann man manchmal gar nicht genau auseinanderklamüsern, welcher der es jetzt genau ist. Und eine Allergie kann eben auch mit gastrointestinalen Beschwerden einhergehen, aber eben auch, dass man so geschwollene Haut kriegt, dass man Urtikaria, also so Nesselsucht bekommt. Und im schlimmsten Fall kann es sogar auf die Atemwege schlagen und man hat dann eben Probleme, wenn da alles zuschwillt, dass man keine Luft mehr bekommt. Das ist auch eine Immunreaktion. Und auch hier ist es so ein bisschen eher so, dass das Immunsystem wieder Sachen für fälschlich schlecht erkennt und dann eben die Sachen bekämpft, aber es bekämpft nicht den Körper selber. Also das ist der Unterschied zwischen Autoimmun. Bei der Autoimmunerkrankung wird ja auf einmal der Körper angegriffen und bei der Weizenallergie lösen nur Weizenbestandteile aus, dass das Immunsystem komplett eskaliert und denkt, das wäre das Schlimmste ever. Dabei war eigentlich gar nicht so schlimm und kann dann eben aber trotzdem ähnliche Symptome machen. Die Menschen müssen natürlich auch dann auf Weizen verzichten, weil sie sonst eben Gefahr laufen, gesundheitlich Schaden zu nehmen.
Ja. Und gibt es bei der Zöliakie so Theorien, wie die entsteht? Also generell vielleicht bei dem Thema, man hört ja immer wieder, hört man glaube ich auch generell bei Allergien, so den Mythos oder die Behauptung, ob es ein Mythos ist, weiß ich jetzt gar nicht genau, dass wenn man zu viel von einer Sache zu sich nimmt, man dann vielleicht irgendwann eine Allergie oder hat eine Unverträglichkeit darauf entwickelt. Gibt es da irgendwelche Indizien, die darauf hindeuten, dass man quasi dann von zu viel Gluten eine Unverträglichkeit bekommt?
Ja, also Zöliakie ist ja, habe ich ja erklärt, dass eben vor allen Dingen das HLA, die Q2 oder die Q8-Gen sozusagen eine falsche Ausstattung hat und diese Arme dann auf einmal anders aussehen. Und das hat tatsächlich eine erbliche Komponente. Also da weiß man ganz sicher, dass eben die Wahrscheinlichkeit so und so hoch ist, wenn einer der Eltern Zöliakie hat. Oder häufig sieht man es auch, dass dann Oma und Opa vielleicht schon mal Zöliakie hatten und es vielleicht gar nicht wussten. Und dann kam es eben in der zweiten Generation nochmal durch. Oder 2 von 3 Kindern haben Zöliakie. Das ist eindeutig zu beobachten. Diese Theorie, dass wenn ich etwas sehr viel zu mir nehme, dann eine Allergie dagegen entwickle, die ist wissenschaftlich jetzt so nicht belegt, aber ich finde, man kann sich's auch gut herleiten, weil zum Beispiel, es gibt ja Lebensmittel, die wir wirklich täglich verzehren, am besten zum Beispiel Salat, und dann entwickle ich ja auch keine Allergie irgendwie gegen Salat. Bei den Allergien ist es schon tatsächlich so, dass Allergien zugenommen haben in unserer Gesellschaft, gerade in der westlichen Gesellschaft. Und das liegt einmal daran, dass wir vielleicht bessere Diagnostiktools als jetzt zum Beispiel in den 50ern hatten. Aber es gibt die sogenannte Hygienehypothese, also dass Familien, die zum Beispiel nur ein Einzelkind haben, sehr viel alles immer desinfizieren, vielleicht auch keinen Kontakt in der Kita hatten, keine Tiere haben, dass die tatsächlich mehr Allergien entwickeln als zum Beispiel Kinder, die auf einem Bauernhof aufgewachsen sind, mit vielen Tieren, mit sehr viel Natur und eben ja Dreck reinigt den Magen, so ein bisschen Dreck gegessen haben. Da kann man tatsächlich sehen, dass das die Allergieprävalenz eben senkt. Und was ja viele auch machen ist, oh Gott, du darfst auf gar keinen Fall während der Schwangerschaft und Stillzeit Fisch essen, weil sonst kriegt das Kind eine Fischallergie. Das gibt's auch bei Gluten, dass die Leute sagen, bloß kein Gluten. Das ist aber tatsächlich falsch. Also im Gegenteil, man soll Kinder in der Beikosteinführung eben daran gewöhnen, verschiedenste Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, um Allergien vorzubeugen. Also wenn vielleicht sogar eher das Gegenteil, dass man sagt, man soll Sachen auch zu sich nehmen und auch früh schon zu sich nehmen, damit man eben keine Allergie entwickelt.
Okay, also alle Schwangeren da draußen, jetzt gut, haben wir hoffentlich gerade gut zugehört.
Genau, esst Fisch.
Möglichst wenig Allergien haben soll, dann lieber eine große Varianz an Nahrungsmitteln zu sich nehmen. Finde ich auch interessant. Okay, also gibt es da jetzt erstmal keinen Zusammenhang zwischen jemand isst total viel Gluten und jemand entwickelt eine Glutenintoleranz oder vielleicht nur in Anführungszeichen eine Unverträglichkeit?
Genau, bisher konnten da noch keine Zusammenhänge, sowohl epidemiologisch, also dass man sich ganz viele Leute angeguckt hat und geguckt hat, du isst viel Weizen, hast du was entwickelt? Da konnte man keine Zusammenhänge sehen und auch in kontrollierten Studien, wo man das lange beobachtet hat, auch nicht. Also bis zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es sehr unwahrscheinlich und auch ernährungsphysiologisch ergibt es nicht so viel Sinn.
Ja, okay. Ja, wenn man sich jetzt Personen anguckt, die wirklich Zöliakie haben, ne, ich kenne auch persönlich welche, das ist ja super ernst. Also da darf die kleinste Verunreinigung mit Gluten nicht passieren, sonst haben diese Personen schwere, ja, wirklich Reaktionen, körperliche. Und bevor das bei vielen entdeckt wird, manche landen ja sogar im Krankenhaus, ne? Hast du ja gut erklärt, weil einfach wirklich die Nährstoffe fehlen, weil vor einer Diagnose der Körper richtig abbauen kann, ne? Weil das ja dem Körper so sehr zusetzt, wenn dann Gluten konsumiert wird. Es ist in dem Zusammenhang, wird dann auch immer so von den Laien, aber von Entzündungen gesprochen. Da könnte jetzt der Laie wieder denken, oha, wenn Gluten dann doch zu so krassen Reaktionen führen kann, vielleicht gibt es dann auch in meinem Körper Entzündungen, wenn ich viel Gluten zu mir nehme. Auch wenn ich keine Unverträglichkeit habe oder vielleicht glaube ich, ich habe eine leichte Unverträglichkeit. Wie du gesagt hast, ist manchmal ja nicht so ganz klar, auch für Leute, die jetzt nicht eine wirkliche Zöliakie haben. Reagieren sie vielleicht doch nicht so gut auf Gluten oder ist es ein bisschen Placebo-Effekt? Gibt es denn irgendwelche Studien, die sich mit dem Thema so auch Entzündungen und Gluten beschäftigt haben? Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge?
Ja, also es gibt sogar sehr viele Studien, die sich das angeguckt haben. Und bei Zöliakie-PatientInnen ist es natürlich so, ne, diese ganzen Enzymreaktionen, die ausgelöst werden, sind vor allen Dingen Entzündungsreaktionen. Aber die werden ja nicht durch ja, sie werden indirekt schon was durch das Gluten ausgelöst, aber verursacht werden sie durch unser eigenes Immunsystem. Und wenn man sich jetzt gesunde Menschen anguckt, dann können tatsächlich selbst in gut gemachten großen Meta-Analysen, also wo ganz viele Daten von verschiedenen Studien nochmal ausgewertet werden, keine Zusammenhänge zwischen irgendwelchen Entzündungen durch Gluten nachweisen. Also wenn mein Körper dieses Oligopeptid bilden kann und das dann verdaut, da gibt es auch keinen Grund, warum sollte das denn irgendwie Entzündungen hervorrufen? Tut Casein oder Kollagen ja auch nicht. Und dementsprechend kann man da eigentlich, ist das ja eine gute Nachricht, dass man aufatmen kann. Also Gluten macht bei Gesunden keine Entzündungen. Und auch bei Menschen, die glutensensitiv sind, kann man jetzt keine Anstiege der Entzündungswerte, sowas kann man ja toll messen, das ist ja kein subjektiver Wert, feststellen. Also das heißt, das ist wirklich was, was eben bei Zöliakie-Betroffenen passiert, aber nicht bei Gesunden beziehungsweise bei Sensitiven. Bei einer Allergie entstehen in dem Sinne schon Entzündungen, die sind aber natürlich, das ist einfach nochmal eine ganz andere Charge. Da ist es einfach die, wenn dich eine Biene sticht und alles wird dick, ja klar, also, aber das ist ja was anderes.
Okay, ja, das ist wirklich schon mal eine gute Nachricht an der Stelle, wenn alle aufatmen. Ja. Dann gucken wir uns doch gerne auch mal vielleicht glutenfreie Produkte im Vergleich an. Also es gibt ja einmal die glutenfreien Ersatzprodukte, aber es gibt ja auch einfach natürlich glutenfreie Produkte, also sowas wie Reis. Ne? Reis und Kartoffeln enthalten kein Gluten. Wenn man sich jetzt nur diesen so Gesundheitsfaktor anguckt, ohne jetzt irgendwie negative körperliche Effekte zu erwarten, wenn man sich jetzt nur diesen Gesundheitsfaktor anguckt, kann man sagen, dass die meisten Produkte, die kein Gluten beinhalten, also sowas wie Reis oder Kartoffeln, prinzipiell gesünder sind oder tendenziell gesünder sind für einen gesunden Menschen?
Nein, also zum Beispiel Vollkorn ist ja eine unfassbar wichtige und gute Kohlenhydratquelle, die mit extrem vielen gesundheitlichen Vorteilen einhergeht. Und wenn man sich anguckt, welche Lebensmittel sind dann sehr ballaststoffreich, dann sind es eben vor allen Dingen zum Beispiel Getreidesorten in der Vollkornvariante. Klar, Linsen und so weiter wären glutenfrei, aber das ist so die zweite große Charge. Das heißt, da hätten wir irgendwie keinen Hinweis, dass es irgendwie gesünder wäre. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Vollkornreis mit irgendwie besonders tollen Sachen das Brot oder so schlägt, ne? Es ist ja eh immer schwierig, was ist denn gesund, was ist ungesund. Umso näher man da reinrutscht, umso schwieriger wird's. Ich finde, im Ausdauersport oder allgemeinem Sport ist immer wichtig, sich die Nährstoffdichte anzugucken. Also wie viel Nährstoffe habe ich auf wie viel Kalorien? Und auch hier gibt es keinerlei Vorteile von Gluten, freien Produkten, die von Natur aus irgendwie glutenfrei schon wären. Also das heißt, dass auch hier kann man das total entkräften. Vollkorn ist super, super gesund und Getreide ist eben auch ein toller Lieferant für die vielen B-Vitamine, für Eisen, für Zink. Und wenn man das jetzt irgendwie einfach ignoriert und sagt, der ist ja ungesund, dann ist das einfach falsch. Also das ist physiologisch sehr wertvoll und vor allen Dingen ist Brot auch sehr nährstoffdicht.
Das stimmt, ja. Und das, ja, hast du ja gesagt, hat auch auf jeden Fall Vorteile. Wie ist es bei den Alternativprodukten? Haben die irgendwie, sind die in irgendeiner Weise besonders gesund? Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter auch mal eine Phase hatte, in der sie wirklich aus gesundheitlichen Gründen einfach nur, ohne dass sie irgendwelche Sensitivitäten hatte, eine Weile glutenfreie Produkte gegessen hat und da zum Teil dann auch sich extra die glutenfreien Ersatzprodukte geholt hat. Mir erschien das damals ja nicht so logisch, aber vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen, ob diese Produkte so inhärent gesünder sind oder qualitativ vielleicht auch hochwertiger. Teurer sind sie ja meistens, aber das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass sie gesünder sind per se, oder?
Ja, also sie sind ungefähr 30% im Schnitt teurer, was schon sehr viel ist. Wenn man jetzt mal überlegt, wenn man als Zöliakie-Patientin darauf angewiesen ist, dann geht es schon ordentlich ins Geld. Und sie sind nicht per se gesünder. Also im Gegenteil, man muss natürlich immer gucken, ne? Wir können hier nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt solche und solche Produkte. Aber wenn man sich jetzt mal die Mitte anguckt, dann sind es eben auch teilweise stark verarbeitete Lebensmittel. Und wir wissen einfach heutzutage, dass umso verarbeiteter ein Lebensmittel ist, umso mehr Nachteile hat es dann hinten raus am Ende. Also umso mehr man sich unverarbeitet ernährt, umso gesünder ist das Ganze für die allgemeine Gesundheit, für so ganz klassische Volkserkrankungen, ne, Bluthochdruck, Diabetes. Und da ist eben, heißt immer, so unbehandelt wie möglich. Und das sind eben muss ja, also da ist ja ganz viel teilweise noch mit drin, um eben, dass es doch vernünftig der Teig verarbeitet werden kann. Das muss nicht so sein. Also es gibt auch ganz viele Produkte, die da zum Beispiel auf Johanniskernmehl zurückgreifen, um besser zu binden, oder Chiasamen reintun. Flohsamenschalen werden auch gerne genommen, um das so ein bisschen aufzufluffen. Man kann da auch viel mit der Handhabung richtig machen, dass es dann besser verarbeitbar ist. Also wie gesagt, nicht pauschalisieren. Aber es ist nicht so, dass die per se irgendwie gesünder werden. Im Gegenteil, wenn man jetzt sich im Schnitt anguckt, dann sind sie eben nährstoffärmer und auch häufig ballaststoffärmer. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gedreht, weil die Hersteller dann schon gesehen haben, oh, wenn man sich mit unseren Sachen ernährt, dann nimmt man weniger Ballaststoffe zu sich. Und das kann man ja gut zum Beispiel als Flohsamenschalen oder Leinsamen einfach noch mit reinschütten. Da hat sich schon was getan, aber es ist immer noch so, dass die im Schnitt eben ballaststoffärmer sind. Und Ballaststoffe sind einfach für unsere komplette Gesundheit so unabdinglich. Deswegen finde ich, kann man es nicht sagen, was ist jetzt gesünder oder nicht. Aber dass sie gesünder wären, das kann man auf jeden Fall sagen, das stimmt nicht.
Okay. Und tendenziell kann es sein, dass die auch kürzer satt halten, also dass man schneller wieder Hunger kriegt?
Ja, auch hier ist wieder Ballaststoffe, ne? Also allgemein, wie komplex sind denn die Kohlenhydrate? Umso komplexer ein Kohlenhydrat ist, umso mehr Ketten sind sozusagen aneinandergereiht. Und dann braucht der Körper auch länger, um das sozusagen in die einzelnen Bestandteile aufzuteilen. Und wenn er länger braucht, dann sind wir auch länger satt, weil sozusagen peu à peu dann die Zuckerbausteine ins Blut abgegeben werden und da dann in unsere Muskeln kommen. Und Ballaststoffe sind da halt die Könige, die werden ja von uns gar nicht verdaut, das ist sozusagen die Definition, sondern die sind dann Fressen für unsere Dickdarmbakterien, die davon total profitieren und dann wiederum so ein bisschen Energie und tolle Sachen für uns machen. Das heißt, auch hier, also eine Pommes ist auch glutenfrei, die hält natürlich nicht so lange satt wie jetzt ein Vollkornbrot mit irgendwie Frischkäse und Gurkchen noch drauf. Aber gerade der Ballaststoffgehalt sagt schon immer was aus. Ne? Man sollte, wenn man richtig lang satt sein will und gesund sein will, eh immer auf Vollkorn gehen. Und das gibt's halt häufig dann nicht, außer die Hersteller haben schon drauf reagiert. Also auch hier wieder schwer, pauschal. Jedes Lebensmittel ist ein bisschen anders, aber im Schnitt ist es so, dass wenn man sich jetzt das gute Vollkornbrot reinzieht, wahrscheinlich länger satt hält als ein glutenfreies Ersatzprodukt.
Ja, auf jeden Fall. Da kommt es ja, wie du gesagt hast, auch sehr darauf an, welches Produkt man da nimmt. Und wenn man sich dann halt eine leicht verdaulichere Variante nimmt mit weniger Ballaststoffen, klar, wird man dann schneller wieder Hunger haben. Was dann auch nicht das Ziel der Leute ist, die zum Beispiel damit abnehmen wollen. Weil du hast ja auch vorhin schon gesagt, manche Leute haben das damals als Diätmittel verwendet. Ich glaube, bei meiner Mutter war es auch so ein bisschen Gesundheits-Diät-Food bei ihr. Ich glaube, sie wusste dann noch nicht so genau Bescheid, worauf sie hätte achten müssen, um auch vielleicht die Sättigung anders zu beeinflussen.
Ja, also es ist immer ein bisschen eine Einzelfallentscheidung, aber wenn man es wirklich pauschalisieren möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit anderen Produkten länger satt bleibt, höher.
Okay, ja. Du hast ja gerade schon die Ballaststoffzufuhr angesprochen oder Ballaststoffbilanz. Wie sieht es denn mit Mikronährstoffen aus? Ich habe nämlich bei meiner Recherche mehrmals gelesen, dass zum Beispiel auch Zöliakie mit einem Eisendefizit im Zusammenhang stehen kann. Also manche Leute entwickeln einen Eisenmangel durch die Zöliakie oder aufgrund der Zöliakie. Da stand auch, man ist sich nicht ganz sicher, wie da jetzt das Eisen mit reinspielt. Wie sieht's denn aus, wenn man sich jetzt anfängt, glutenfrei zu ernähren? Steuert man dann auf ein Eisendefizit unausweichlich zu?
Ja, also Eisen ist immer ein gutes Stichwort. Das ist auch häufig das, was bei Zöliakie-PatientInnen am ersten tatsächlich irgendwie so auffällt, dass dann im Blutbild auf einmal die einen total krassen Eisenmangel haben. Und dann hilft es ja auch nicht, das Eisen einfach zu supplementieren, weil es kann ja einfach nicht aufgenommen werden, weil ja eben die Tore zu sind. Da kann ich das ganz viel zu mir nehmen. Und deswegen sollte man sich bei einem Eisenmangel auch immer fragen, was ist denn der Grund? Weil der Eisenmangel ist erstmal nur ein Symptom. Und es ist aber nicht nur das Eisen, es sind im Endeffekt rein theoretisch, der Zöliakie ist das krasseste Beispiel, alle Nährstoffe, weil der Dünndarm nimmt einfach ganz, ganz, ganz viel ab. Das ist ganz wenig, was dann später, Vitamin B12 zum Beispiel, wird dann erst im späteren Abschnitt angenommen. Aber der Dünndarm ist eigentlich dafür da, gerade dieser erste Abschnitt, alle möglichen Mikronährstoffe zu uns zu bringen. Und wenn das alles kaputt ist, geht das nicht mehr. Und wenn man sich jetzt die glutenfreien Produkte anguckt, dann haben die alle ein Problem, dass eben häufig Eisen und die B-Vitamine, aber auch andere, so Sachen wie Magnesium, Calcium eben weniger drin sind, als jetzt zum Beispiel im Brot. Ich finde, wo man das immer ganz gut und krass sieht, 20% unserer Eisenaufnahme in Deutschland nehmen wir über Brot auf. Und 20% ist schon richtig viel. Und wenn das jetzt auf einmal wegfällt und wir dürfen in Deutschland kein Eisen zu Produkten hinzugeben, also man könnte jetzt als Hersteller nicht sagen, ich fortifiziere das mit Eisen, da wird es wirklich ganz schwierig. Das geht schon, aber es macht eben keine Hersteller, weil dann ist es ein Novel Food und dann ist das alles wieder ein bisschen anders, auch von der rechtlichen Lage her. Und deswegen haben wir dann zum Beispiel die Gefahr, dass wir weniger Eisen, weniger Vitamin B12, Vitamin B, allgemein die B-Vitamine zu uns nehmen, aber eben zum Beispiel auch weniger Magnesium und solche Sachen. Und das ist ja gerade, wenn wir Sportler sind, wo wir diese Stoffe ja umso mehr brauchen, richtig schlecht. Mhm.
Also würde man denn nach einer Weile, vielleicht noch nicht nach Wochen, aber nach Monaten und vielleicht dann auch wirklich nach Jahren, wahrscheinlich ein Leistungsdefizit zum Beispiel beim Sport bemerken?
Also wenn man sich jetzt wirklich strikt glutenfrei ernährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Leistungseinbrüche hat, wenn man sich nicht sehr gut auskennt, sehr groß. Weil nicht umsonst haben Zöliakie-PatientInnen, die ja wirklich komplett drauf verzichten müssen, Schulungen bei Ernährungsberaterinnen und Beratern, die eben ihnen ganz klar beibringen, wie kann ich denn sonst meine, Eisen ist ja nicht nur ein Brot, ne? Und auch die ganzen B-Vitamine sind auch in anderen Sachen noch mit drin. Aber die lernen das, wie muss ich mich ernähren, damit ich eben nicht in eine Mangelernährung rutsche. Und die wenigsten, die jetzt, sagen wir mal, wegen dem Sport oder warum auch immer auf Gluten verzichten, haben ja eine Ernährungsberatung irgendwie mit im Nacken, sonst würden sie das ja gar nicht machen, weil die würden dann sagen, vielleicht lieber nicht. Und können dann eben nicht vielleicht, also klar, man kann sich natürlich auch immer selber sehr gut informieren, diese Nährstoffe vermehrt aus anderen Lebensmitteln aufnehmen, aber die Gefahr ist auf jeden Fall erhöht, dass wir eine Mangelernährung haben. Und da wir ja eh schon gerade im Laufsport eine erhöhte Gefährdung für Mangelernährung haben, ist es natürlich blöd, wenn ich mir auf diesen Risikofaktor freiwillig noch einen zweiten Risikofaktor draufpacke.
Ja, gerade beim Thema Eisen ist ja ganz wichtig, dass da viele Läuferinnen zum Beispiel, die eine Periode haben, da auch schon ein bisschen, also Gefahr laufen, einen Eisenmangel zu entwickeln. Und wenn man dann natürlich einfach ohne Sinn und Verstand auf Gluten verzichtet und damit auch kein Vollkornprodukt und mehr zu sich nimmt, erscheint es ja total logisch, dass man dann ein höheres Risiko zumindest.
Genau, da hat man drei Risikofaktoren gemischt. Das heißt immer noch nicht, dass man einen Eisenmangel entwickeln muss, ne? Also das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten und Risikofaktoren. Aber man muss sich halt fragen, möchte ich mir diesen Risikofaktor und ja auch die super krasse Einschränkung freiwillig antun, um dann am Ende weniger Nährstoffe in meinem Essen zu haben? Das ist die Frage, die im Raum steht.
Ja. Warum glaubst du, machen das dann doch so viele SportlerInnen? Also es gibt ja wirklich zum Teil auch LeistungssportlerInnen, die absichtlich auf Gluten verzichten, so mit der Behauptung, dass es die Leistung stärker macht. Vielleicht wollen wir da mal tiefer reinschauen. Was sind vielleicht in den Augen dieser Leute die Vorteile? Ist das dann alles Placebo? Kann man davon ausgehen, dass sie sich das einbilden? Oder was steht da überhaupt im Raum?
Ich glaube, um die Frage zu beantworten, müssen wir erstmal einmal festhalten, es gibt natürlich viele Studien, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt haben. Gibt es denn wirklich einen Effekt? Kann ja sein, dass man zwar weniger Nährstoffe zu sich nimmt, aber irgendwas anderes total Klick macht und man dadurch den Leistungserfolg hat. Und hier ist aber ganz klar, und das möchte ich an der Stelle einmal wirklich betonen, ganz klar zu sagen, keine einzige verblindete Studie, keine Meta-Analyse über eine Meta-Analyse hat ergeben, dass es für gesunde AusdauersportlerInnen einen Vorteil gibt, wenn sie auf Gluten verzichten. Und das finde ich an der Stelle wichtig zu wissen, weil ich finde, es gibt Trends. Da ist es ja egal, also zum Beispiel jetzt Rote-Bete-Saft kann man schon machen, das ist ja nicht schlimm, wenn man dann vielleicht keinen Effekt spürt oder so, das ist ja nicht schädlich. Aber glutenfreie Kost kann eben Nachteile haben und auch wirklich schwerwiegende Nachteile, wenn man es ganz falsch macht, obwohl es keinerlei Benefits irgendwie davon gibt und es ist sich selten die Ernährungswissenschaftlerinnen fragen so sehr einig. Und das ist dann das, wo es mir wichtig ist, das auch den Leuten zu erklären, dass das ein Trend ist, der nicht nur unnötig ist, sondern teilweise sogar gefährlich. Und woher kommt das? Also warum gehen 40% da so steil drauf? Es ist natürlich einmal eine Vermarktungssache. Ich meine, ich möchte hier keiner Firma etwas unterstellen. Und das ist jetzt auch ganz wichtig, dass man merkt, dass das meine Meinung ist und keine wissenschaftlich unterlegte Aussage. Natürlich ist es für sämtliche Firmen besser, wenn alle glutenfreie Produkte kaufen möchten und nicht nur die 1%, die Zöliakie haben. Dass man sich da dann nicht aktiv dagegen wehrt und sagt, hey Leute, für Gesunde ist es unbedingt nicht notwendig, ist ja irgendwo auch verständlich. Und dann ist es halt häufig so, dass Erfolgsgeschichten geschrieben werden. Und da ist dann immer die Frage, ist es jetzt weil Gluten oder trotz Gluten? Also, na, das ist ja gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt einen Ironman gewinne und zufällig auch mich glutenfrei ernähre, dann heißt, hat das eine mit dem anderen ja nicht unbedingt was zu tun. Aber wenn es dann so verkauft wird, und ich meine, Bilder sind ja auch sehr stark, und wenn man dann die Bilder sieht, seine Idole, das hat ja alles eine ganz große, eine ganz große Kraft. Und wenn man dann mit einer so großen Erwartungshaltung da reingeht, boah, wenn ich glutenfrei esse, dann drücke ich die Watt mehr, passiert das dann auch, und das ist eben dann aber Placebo-Effekt. Also das heißt, unsere Gedanken sind so stark, dass wir tatsächlich mehr leisten können, aber es hat nichts mit dem Gluten zu tun, sondern mit unserem eigenen Glauben. Und da gibt es eine Studie, die ich da total toll finde, weil da hat man nicht getestet, bringt Gluten jetzt mehr oder nicht, sondern man hat Leute gesucht, die ganz klar sagen, ach, das mit dem Gluten, ich bin gesund, das ist totaler Quatsch. Das waren im Übrigen sehr viele ErnährungswissenschaftlerInnen. Und dann hat man Leute gesucht, die sagen, nee, Gluten, ich habe zwar keine Glutensensitivität oder sonstiges, aber das ist der Shit. Und dann hat man die verblindet und sozusagen geguckt, was treten die auf dem Fahrrad für Werte. Und man hat gesehen, dass wenn die Leute, die an Gluten geglaubt haben, auf dem Fahrrad saßen und sie dachten jetzt, sie kriegen Gluten, haben die tatsächlich mehr getreten, als wenn sie dachten, sie haben kein Gluten, obwohl sie eigentlich nie Gluten hatten. Also man kann das wissenschaftlich zeigen, dass der Placebo-Effekt so stark ist, dass wenn wir daran glauben, dass uns das hilft, dass wir dann tatsächlich auch mehr leisten, obwohl das Gluten eigentlich, wie eben dann andere Studien zeigen, keinen Effekt haben kann. Also das ist super powerful, und das hat auch nichts mit Einbildung zu tun, sondern das ist eben, die Leistung ist ja wirklich da, wir bilden uns die ja nicht ein, man kann die ja messen, sondern es ist eben diese eigene Gedankenkraft. Und bei alles, was mit Bauchschmerzen und so zu tun hat, das ist ja auch häufig, dass das irgendwie GI-Beschwerden lindern würde, ist dieser Placebo-Effekt nochmal viel, viel krasser, weil unsere Darm-Hirn-Achse eben ganz doll verschränkt ist. Und so verselbstständigt sich das dann. Ne? Ich glaube, das ist so. Dann merke ich, es ist wirklich so. Ich erzähle es meinen Freunden und die machen das dann auch. Und dann kann sich sowas halt sehr krass verselbstständigen.
Ja, Wahnsinn. Ist natürlich eine super spannende Studie, die den Leuten dann da, also ja, die irgendwie beobachten konnte, dass Leute zu Höchstleistungen auflaufen, wenn sie an ein Produkt glauben. Ne? Das ist natürlich sehr interessant. Lässt sich sicherlich auch auf viele andere Produkte übertragen. Da ist der Placebo-Effekt ja wirklich sehr powerful. Kann natürlich eine gute Begründung sein, warum Leute, die denn auf Gluten verzichten, sich leistungsstärker erstmal fühlen. Die Frage ist ja auch, ob sie überhaupt so konsequent wie zum Beispiel jetzt eine Zöliakie-kranke Person darauf verzichten oder ob sie nur weniger Gluten zu sich nehmen. Das wäre vielleicht auch eine Frage, wenn jemand jetzt ein bisschen weniger Gluten zu sich nimmt, hätte das überhaupt irgendwelche Auswirkungen? Hätte das irgendwelche Vorteile? Hätte das vielleicht aber auch gar keine Nachteile, wenn schon keine Vorteile?
Also wenn man jetzt, da gibt es ja 1000 verschiedene Abstufungen, ne? Aber wenn man jetzt ab und zu glutenfreie Produkte zu sich nimmt, zum Beispiel vor einer Einheit, glutenfreie Produkte sind eben häufig ballaststoffärmer und haben auch selten oder sind ganz häufig Low-FODMAP-Produkte. Also das sind alles Stoffe, die eben den Darm besonders fordern, sage ich mal. Und wenn man jetzt zum Beispiel vor einer Einheit sagt, boah, ich esse da glutenfrei, weil ich mich dann sicherer fühle, weil ich eben nicht sowas schwer Verdauliches gegessen habe, dann ist das erstmal jetzt nicht schlimm, es ist halt teurer. Man könnte ja auch zum Beispiel was anderes, leicht bekömmliches essen. Also das hat ja jetzt erstmal mit dem Gluten nichts zu tun. Das ist halt wichtig, dass die Leute das verstehen. Aber wenn man da Spaß dran hat, ich meine, die sehen ja auch fancy aus, und wenn man sich da ausprobieren will, also man wird jetzt nicht direkt einen Eisenmangel entwickeln, nur weil man ab und zu vor einer langen Einheit oder so vor seinem Longrun sagt, ach, ich nehme jetzt mal das glutenfreie Brötchen. Aber es gibt eben keinen Grund. Man kann auch einfach was anderes, leicht bekömmliches, zum Beispiel Weißbrot statt Vollkornbrot oder so, dann essen. Und Nachteile hat es halt wirklich nur für die, die dann Probleme bekommen, weil sie dann zum Beispiel Bauchschmerzen oder so weiter haben. Klar, ne, dann wenn sie es dann weglassen, dann haben sie halt natürlich den Vorteil, dass sie keine Schmerzen haben. Aber es gibt jetzt Wissenschaft, also auch da kann man ja sich mal ernährungsphysiologisch fragen, warum sollte es denn jetzt helfen, wenn man nur ab und zu irgendwie ein Oligopeptid im Darm hat? Also entweder man reagiert da sehr stark drauf oder halt nicht. Und dann ist die Menge meistens auch egal, außer bei den glutensensitiven Menschen. Da ist es schon so, dass es scheinbar eine Menge gibt, die irgendwie Probleme macht. Also so ein bisschen Gluten ist dann kein Problem. Aber wenn es eben eine bestimmte Menge überschreitet, dann bekommt man Symptome. Und da sollte man eben wissen, hey, wo bewege ich mich denn da? Wie viel kann ich essen? Wie viel kann ich nicht essen? Aber das muss man selber rausfinden. Das muss man ausprobieren. Da kann einem leider keine Ernährungswissenschaft der Welt helfen. Das ist einfach wie bei den Kohlenhydraten. Ihr müsst selber rausfinden, wie viel ihr vertragt. Da gibt es halt immer nur Nährungswerte. Die müssen dann profitieren natürlich schon davon, wenn sie ab und zu darauf verzichten, aber nicht generell.
Weil es ist dann halt so ein bisschen Trial and Error. Wenn man da wirklich Symptome wahrnimmt und die auch schon länger beobachtet hat, dann natürlich sollte man dann die nicht ignorieren. Das sollte auch nicht das Ziel der Folge sein jetzt in dem Fall.
Nein, um Gottes Willen.
Muss man dann hinschauen und ausschließen, ob es sich nicht dann vielleicht auch um sowas handelt. Genau. Ja.
Und auch auf jeden Fall zum Arzt gehen und das mal abklären lassen. Und vielleicht kriegt man ja dann sogar die Diagnose Weizensensibilität. Und dann muss man eben gucken, wie kann ich damit umgehen. Da lohnt sich dann auch eine Ernährungsberatung mit einzuschalten. Ne? Also wie du schon sagst, es ist nicht das Ziel, dass alle bilden sich das ein und das ist totaler Quatsch. Ne? Es ist, wo ich sage, es ist totaler Quatsch, ist halt wirklich für die gesunden, sporttreibenden Menschen da draußen, die eben kein Thema damit haben. Und wenn man ein Thema damit hat, dann muss man das ärztlich abklären lassen und dann eben gucken, wo sind meine persönlichen Toleranzen. Und bei Zöliakie ist halt Toleranz null. Und bei allen anderen muss es individuell abgeguckt werden,
ja. Ja, okay, aber du hast ja schon angesprochen, viele glutenfreie Ersatzprodukte sind tendenziell ein bisschen zum Beispiel ballaststoffärmer. Das kann in einem Race ja wirklich ein Vorteil sein. Also gerade Dinge, die so sehr auf den Magen schlagen, sind ja zum Beispiel ballaststoffreiche Produkte. Es müsste dann ja aber in dem Fall, wie du auch richtig gesagt hast, nicht per se ein glutenfreies Produkt sein, sondern einfach ein zum Beispiel ein Weizenprodukt statt einem Vollkornprodukt. Das würde bei gesunden Menschen schon ausreichen, um diese so Probleme im Wettkampf oder bei einem harten Rennen vielleicht auch einfach im Magen, vor allem so Verdauungstrakt Magen, schon zu verringern, oder?
Genau, also ich glaube, keiner von uns läuft die Bestzeit im Halbmarathon, wenn wir vorher Schweinshaxe mit Kloß und richtig Soße gegessen haben. Ne? Also Fett ist da so eine Sache, die man eben eher reduzieren sollte. Ballaststoffe sind für viele Menschen auch. Also es kommt auch mal ein bisschen drauf an. Ich zum Beispiel, ich nehme so viel mehr Ballaststoffe zu mir als der Durchschnittsmensch. Ich kann auch vor einer harten Einheit ein Vollkornbrot essen. Das macht meinem Magen und meinem Verdauungstrakt gar nichts, weil es halt gewohnt ist. Und wenn man das jetzt jemandem zumuten würde, der das nicht gewohnt ist, so extrem viel Ballaststoffe zu sich zu nehmen, der würde wahrscheinlich dann einknicken. Also auch hier, Ernährung ist ja immer ganz doll persönlich. Ne? Es gibt auch Menschen, die können das, dass sie während dem Laufen Pommes essen. Da würde ich ja am Boden liegen. Andere können das eben nicht. Das heißt, Ballaststoffe reduzieren, Fett reduzieren, eher in kleineren Portionen und dafür häufiger essen. Das sind alles Maßnahmen, um eben den Magen und den Darmtrakt gut zu schonen, ausreichend trinken. Für Gesunde spielt Gluten da aber eigentlich keine Rolle. Wo es vielleicht noch interessant ist, es gibt ja auch Menschen mit dem Reizdarmsyndrom. Und also für alle, die das nicht kennen, ist auch eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, man hat sozusagen häufig Bauchschmerzen, Probleme mit dem Stuhlgang, also in beide Richtungen, Durchfall, Verstopfung. Und man hat dafür keine organische Ursache finden können. Und man hat festgestellt, das ist auch in die Leitlinien mit aufgenommen worden, dass Reizdarm-PatientInnen von einer Low-FODMAP-Diät profitieren. Also das sind wieder diese ganzen Stoffe, die eben ja den Darm sehr stark in Stress bringen und die lässt man dann eine Zeit lang weg und guckt, was sind denn Stoffe, die da Probleme machen. Und glutenfreie Produkte sind eigentlich immer Low-FODMAP-Produkte. Das heißt, wenn man jetzt Probleme mit Reizdarm hat, was ja auch für so ein Race krass einschränkend sein kann, dann kann es sich für solche Menschen lohnen, zum Beispiel beim Carboloading eben auf glutenfreie Produkte zu setzen. Nicht, weil sie glutenfrei sind, sondern weil sie auf jeden Fall Low-FODMAP sind. Man kann natürlich auch andere Low-FODMAP-Produkte konsumieren, die glutenhaltig sind, aber so ist halt, sagen wir mal, einfach, weil man da eine große Auswahl hat, nicht viel denken muss und trotzdem irgendwie lecker Sachen essen kann. Das ist sozusagen noch eine Randgruppe, die eigentlich mit Gluten nichts zu tun hat, aber trotzdem von glutenfreien Produkten profitieren kann. Das heißt, wenn ihr Reizdarm habt und gerade auch im Race vielleicht Probleme habt, könnt ihr mal ausprobieren, euer Carboloading Low FODMAP zu designen und euch das mal ein bisschen näher anzugucken.
Ja, bleiben wir doch gleich mal beim Carboloading. Per se, wenn jemand jetzt quasi nur glutenfrei sich ernährt oder vielleicht sogar sowas wie Zöliakie und so hat, ist das Carboloading dann generell komplizierter als bei gesunden Menschen? Eigentlich, hast du ja gerade gesagt, sind viele von den Produkten ja schon ballaststoffarm. Das ist ja dann eigentlich ein Vorteil, ne? Aber gilt das dann für alle oder muss man da differenzieren?
Nö, also ich meine, klar, der Klassiker Nudeln und so, es gibt auch glutenfreie Nudeln. Die haben häufig nicht ganz so viele Kohlenhydrate, weil man eben auf ein bisschen andere Sachen zurückgreifen muss. Aber zum Beispiel ein anderer Klassiker wie Reis funktioniert ja trotzdem. Die Trockenobst kann ich immer saugut empfehlen, weil esst davon nicht zu viel, sonst kriegt ihr auch Durchfall. Aber da kann man ganz geil zwischendrin nährstoffdicht noch ein paar Carbs einsammeln. Man kann ja auch gut mit Smoothies und so weiter arbeiten. Die sind ja auch glutenfrei. Also man kann da ja, Haferflocken haben auch unfassbar viel Kohlenhydrate und die gibt es ja auch glutenfrei. Also vielleicht noch ganz kurz, Hafer ist an sich von Natur aus glutenfrei, aber man sollte trotzdem, wenn man Zöliakie hat, Haferflocken kaufen, die explizit glutenfrei sind, weil in den Fabriken halt häufig auch andere Getreide verarbeitet werden und es dann eben zu Kontaminationen kommen kann. Aber eigentlich ist Hafer von Natur aus glutenfrei. Und das funktioniert ja trotzdem alles. Und vielleicht noch, hier hat mit dem Thema nichts zu tun, aber das ist immer mein Game-Changer-Tick fürs Carboloading. Man kann auch mit Maltodextrin anreichern. Das sollte ein Dextrose-Äquivalent von 10 bis 12 haben, sonst schmeckt das nämlich süß. Und wenn man das dann in seine Nudeln reinmacht, ein bisschen eklig. Aber da kann man zum Beispiel dann ein bisschen schummeln und ohne Volumen noch zusätzlich zu haben, mehr Carbs mit reinnehmen, weil auch viele Probleme haben, dass sie die großen Portionen nicht schaffen. Und das geht natürlich auch super, wenn man dann glutenfrei Carboloading macht, dass man einfach mit Maltodextrin ein bisschen schummelt.
Okay. Ja, ist es dann auch was ich außerhalb des Carboloadings eigentlich theoretisch integrieren könnte? Also so auch in einfach der Trainingsernährung, dass ich mich da dann halt vielleicht im Alltag ganz normal dass ich Gluten ganz normal esse, aber dann im Training nicht? Oder habe ich dadurch irgendwelche Nachteile, wenn ich es im Training dann ganz rauscutte?
Naja, sagen wir mal so, wenn ich gesund bin, finde ich persönlich ist Quatsch, warum sollte ich das tun? Also wir müssen eh schon über so viel nachdenken, wann esse ich wie viel Carbs, wo, wie viel Gele muss ich wann wie nehmen, wie rechne ich meine Trinkflüssigkeit aus und dann auch noch, wenn ich jetzt Training mache, dann esse ich irgendwie glutenfrei, da kann man auch einfach andere Sachen, die gut bekömmlich sind, essen. Wenn ich jetzt weizensensitiv bin, dann würde ich es gerade rund ums Training tatsächlich eher rauscutten, weil der Magen halt, der Magen-Darm-Trakt schlechter durchblutet ist und die Verdauung einfach ein bisschen langsamer ist. Und wenn man dann auch noch was zu sich nimmt, was man nicht so ganz gut verträgt, dann ist es einfach eine zusätzliche Belastung. Da gibt es aber keine Studien. Das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir. Könnt ihr einfach mal ausprobieren, ob euch das gut tut oder ob ihr sagt, ja, ist euch egal, dann ist egal. Aber als Gesunder ist das Quatsch. Und als Zöliakie muss ich mir auch keine Gedanken machen, weil da darf ich sowieso nicht essen. Aber wenn man eine Weizen- bzw. Glutensensitivität hat, dann kann man ruhig mal ausprobieren, kann mir das helfen, wenn ich es gerade im Trainingskontext reduziere. Okay. Essen ja auch, wenn man sich die Gels und so anguckt, die sind eigentlich alle glutenfrei. Also ja. Da hat man ja schon mal eine gute Ausgangssituation.
Ja, ich könnte mir denken, dass so vielleicht der Gedanke ist, oder ich könnte mir vorstellen, dass so der Gedanke ist, wenn dann Gluten auch länger zu verdauen braucht, dann schlägt das ja doller auf den Magen. Und das wollen wir ja dann nicht quasi im Wettkampf. Und deshalb so verzichte ich dann darauf im Training.
Ja, gut, aber wenn wir uns mal anschauen, also vor einem Wettkampf oder vor einem starken Training sollte ja zwei bis drei Stunden vorher gegessen werden. Und da ist das Gluten schon lange aus dem System raus. Ne? Also das heißt, der Magen macht ja diese Vorspaltung mit dem Pepsin und dann wird es ja im Dünndarm weiterverarbeitet und dann auch relativ zügig aufgenommen. Das heißt, nach drei Stunden ist da jetzt eigentlich nicht mehr so viel mit drin. Und bei einer gesunden Person ist es ja nicht schwer verdaulich. Es ist ja einfach nur ein Protein wie alle anderen. Das heißt, da kann man da trotzdem sein Brot ganz normal essen, wenn man das möchte. Man kann natürlich auch, ich finde es am Race Day eigentlich immer ganz geil, mir so einen süßen Reis zu machen. Das mache ich aber nicht, weil der irgendwie glutenfrei ist, sondern weil ich da einfach sehr viel Kohlenhydrate mit guter Konsistenz runterkriege, auch wenn ich aufgeregt bin. Aber man muss nicht explizit auf Gluten verzichten.
Ich finde es witzig, du bist so eine Person, die dann diesen süßen Reis auch isst, ne? So meinst du so Reis mit Honig und so? Das höre ich auch immer. Ich finde das irgendwie nicht. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
Ja, man kann ja Milchreis machen und das funktioniert im Übrigen auch gut mit veganen Alternativen. Und dann so schwarzer Sesam mit so Mango noch mit dabei, die Mango okay. gezuckert, da könnte ich mich ja, reinlegen. Das ist so okay. geil, selbst um morgens dann, wenn man aufgeregt ist. Und ja, aber ich bin auch krank und esse Nudeln mit Honig. Also
okay. als Referenz. Du hattest es gerade gerettet und dann kam es mit den Nudeln mit Honig.
Ja, aber diesen Mango-Reis, den könnt ihr mal ausprobieren. Das schmeckt wirklich ja. extrem lecker.
Kleines Rezept, kleines glutenfreies sogar Rezept
ja,
an der
ist,
Stelle.
Genau, ist, ja, genau, sogar glutenfrei.
Ja. Klingt wirklich lecker. Das probiere ich vielleicht mal. Also mit irgendwie der Gedanke an Reis mit Honig, das ist not it for me. Also,
ja, also ich brauche schon auch diesen Milchreis, der einfach andere Konsistenz, das ist ja was Nachtischeriges. Das kennt ja. man ja auch. Ne? Kann man ja, ja auch mit Zimt und Zucker und dann mit heißen Himbeeren, ohne Alkohol natürlich, bitte nicht vom Race ja. Alkohol konsumieren. Kann man ja machen. Also da gibt es schon viel, was man sich noch gönnen kann.
Ja. Ja, apropos Zucker. Ich hatte im Kontext von glutenfreier Ernährung auch bei meinen Recherchen das Thema Diabetes gelesen, beziehungsweise bin da mehrmals drauf gestoßen. Kann es sein, dass das Diabetesrisiko bei Personen erhöht ist, die sich glutenfrei ernähren, egal ob sie müssen oder es freiwillig tun?
Ja, also sagen wir mal so, es gibt keinen nachgewiesenen direkten Zusammenhang zwischen irgendwie glutenfrei, Gluten und Diabetes, sondern es sind wieder, wie so oft, die Begleitumstände. Also es gibt ja einen angeborenen Diabetes, also der kann sich auch entwickeln, aber das ist auch eine Autoimmunerkrankung. Da werden eben die Zellen vom Pankreas, also von der Bauchspeicheldrüse angegriffen und dann kann die eben kein Insulin mehr produzieren, weil sie kaputt ist. Da hat natürlich Gluten keinen Take, weil was soll es da machen? Ne? Das ist ja eine Autoimmunerkrankung. Und was es gibt ja auch den sogenannten erworbenen Diabetes, also den Typ 2. Der ist halt, wenn immer und immer wieder der Zucker im Blut viel zu hoch ist, weil wir einfach zu viel Zucker essen, den wir nicht verbrauchen. Und dann kommt es eben dazu, dass immer mehr Insulin ausgeschüttet werden muss, immer mehr. Und dann entwickelt sich so eine Toleranz. Ne? Das kennt man, wenn man das erste Eis schmeckt immer geil und das vierte dann irgendwie nicht mehr so. Und das ist es mit dem Insulin dann auch. Und hier ist eben, muss man sich die Ernährung angucken und auch hier spielen Ballaststoffe wieder eine große Rolle, weil man hat klar gezeigt, Menschen, die sich sehr ballaststoffreich ernähren, also wo der Zucker nur so peu à peu abgegeben wird, haben ein niedrigeres Diabetesrisiko als Menschen, die eben sehr einfache Zucker, die sie eben sehr schnell im Blut sind, ständig dann vielleicht auch konsumieren. Und wir haben ja schon gelernt, dass eben im Schnitt glutenfreie Produkte ballaststoffärmer sind. Das heißt jetzt aber nicht, dass wenn ich glutenfreie Produkte esse, dass ich dann automatisch ein erhöhtes Diabetesrisiko habe. Es kommt halt sehr stark darauf an, wie ich mich sonst noch so ernähre. Also einen direkten Zusammenhang gibt es jetzt nicht. Da sind andere Zusammenhänge viel direkter. Aber indirekt ist es halt wieder diese Ballaststoffe, die für unsere Gesundheit einfach so, so, so wichtig sind.
Ja. Ja, also Leute, wenn ihr euch eine Folge mitnehmt aus der Folge, dann auch wieder Ballaststoffe sind das A und O. Wir hatten auch vor kurzem eine Folge über Ballaststoffe. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, wie wichtig und warum die wichtig sind. Also das auf jeden Fall nicht vergessen, selbst wenn ihr aus welchen Gründen auch immer auf ja, Gluten verzichtet. Da können wir ja vielleicht auch noch ein paar Tipps geben für die Personen, die das leider machen müssen. Gibt es da aus sportwissenschaftlicher Sicht irgendwelche ja, Tipps oder Tricks oder auch Hinweise, wie Personen ihre Symptome verbessern können, wenn sie auch gleichzeitig Sport treiben? Weil es natürlich jetzt nicht ideal, wenn man dann das Carboloading und alles noch oder die Trainingsernährung dann noch obendrauf hat, die dann nochmal ein bisschen abweicht, ja auch von der Alltagsernährung in der Regel.
Ja, also ich meine, klar, Zöliakie ist immer einfach, der Mensch muss komplett verzichten. Bei Weizensensibilität, habe ich ja schon gesagt, ist es zumindest physiologisch sinnvoll, den Körper gerade dann zu entlasten, wenn er besonders viel eben anderweitig beschäftigt ist im Training. Also da dann vielleicht mal auszuprobieren, tut mir das gut oder ist es eigentlich egal? Dann eben diese Reizdarmmenschen, die eben gerade im Carboloading schon mal den Darmtrakt einfach entspannen können, indem sie die FODMAPs weglassen. Für diese paar Tage dann und dann oder eine Woche, da kann man ganz gut was machen. Aber die meisten Gels, die ganzen Kohlenhydratlösungen, die sind ja eigentlich eh schon glutenfrei. Und ansonsten gelten natürlich immer die gleichen Regeln wie sonst, ne, vorher gut versorgen, währenddessen und nach danach gut versorgen, nur dass sich halt vielleicht die Lebensmittelauswahl einfach ein bisschen anders gestaltet. Bei den einen ist es dann vielleicht eher der Reis, weil er von Natur aus glutenfrei ist, und bei den anderen sind es dann vielleicht die Vollkornnudeln oder dann vielleicht in dem Fall eben auch die normalen Nudeln, weil man eben den Ballaststoffgehalt ein bisschen senken will. Aber es gibt jetzt nicht, dass für Menschen, die da ein Thema haben, sag ich mal, komplett andere Sachen gelten oder es irgendwie krasse Tipps gibt, wo man sagt, das verändert dann dein Leben, das wäre schön, aber so ist es leider nicht. Auch hier gilt ganz viel selber ausprobieren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Was ich ganz oft höre, ist dieses abends keine Rohkost mehr essen, dass das dann hilft, dass man keinen Bauchschmerz kriegt. Das ist wissenschaftlich zumindest nicht haltbar. Ich meine, jeder Mensch ist unterschiedlich. Ne? Es gibt immer Individuen, die dann wirklich Probleme haben. Aber zumindest in Studien konnte man nicht zeigen, also das schafft der Darm ohne Probleme. Wir sollen ja eh nicht kurz vorm ins Bett gehen essen, sondern da sollte immer ein bisschen Zeit dazwischen sein. Und in der Zeit ist der Salat dann auch schon im Blut sozusagen und kann auch nicht mehr beim Schlafen stören. Also da macht euch keine Gedanken. Salat ist immer eine gute Option, auch abends. Mhm.
Ja, da hast du jetzt wirklich nochmal mit einem Mythos aufgeräumt, den ich auch noch geglaubt hatte. Also ich kenne das auch,
ja, das
diese
viele,
Aussage. Ja, dass man irgendwie keinen Salat mehr, also dass man lieber was Warmes zum Beispiel als Salat essen sollte abends. Ich meine, ich esse meistens sogar trotzdem Salat abends. Ich glaube, wichtig ist halt nur, dass man es, wie du sagst, nicht direkt vorm Schlafengehen vielleicht macht. Und
aber das gilt für alles,
noch,
ne?
Genau.
Wenn wir die Schweinshaxe kurz vorm ins Bett gehen, essen,
ja,
viel Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Da wird es dann nicht, okay, der kleine Salat davor gewesen sein.
Richtig. Ja, ja, da sollte man dann nochmal genauer hingucken, wenn man da irgendwie Probleme hat, dann vielleicht mal hinterfragen. Liegt es wirklich am Salat oder einfach an der Uhrzeit, zu der man den Salat zu sich genommen hat? Ja, Mensch, ganz schön viele Mythen haben wir uns heute angeschaut. Ich konnte auf jeden Fall mir mitnehmen, dass glutenfreie Ernährung im Endeffekt einfach nur ein Trend ist, der wirklich bei gesunden Menschen sehr sinnfrei ist, der wirklich keinen Vorteil hat.
Sogar schädlich sein kann.
Genau, es ist etwas, was ich auf jeden Fall auch in Zukunft bleiben lassen werde. Und ich hoffe, dass all diejenigen, die zu diesen 40% der SportlerInnen gehört haben, hoffentlich, jetzt nach der Folge nicht mehr, sich da auch vielleicht bestätigt gefühlt haben, wieder Gluten in ihre Ernährung integrieren zu dürfen. Also da hast du auf jeden Fall mit sehr vielen Mythen heute aufgeräumt. Lea, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, es war nicht das letzte Mal, dass du hier dein Wissen mit uns geteilt hast. Danke für deine Zeit.
Ja, sehr gerne und immer wieder gern. Und ich hoffe, dass alle jetzt vielleicht, ich glaube, ganz oft ist es ja Angst, die dahinter steckt, dass wir heute vielleicht ein bisschen dafür sorgen konnten, dass ihr keine Angst mehr vor Gluten habt, wenn ihr gesund seid. Und wenn ihr Probleme mit Gluten habt, vielleicht nochmal ganz kurz, dann schaut, dass ihr es wirklich ärztlich abklären lasst, dass da auch mal eine Kolo-Gastro gemacht wird, also auch mal in den Magen reingeguckt wird und in den Darm, ob da irgendwas ist. Ne? Also gute Diagnostik first. Und genau, also dass ihr da einfach auf dem wissenschaftlichen besten Stand jetzt seid.
Richtig, ja. Ja, man kann da auch wirklich dankbar sein, ehrlich gesagt, wenn man keine Probleme hat mit Gluten, weil ich habe das ja beobachtet bei meinen Friends, die darunter leiden. Das ist wirklich eine große Einschränkung. Und wenn man nicht darauf verzichten muss, dann sollte man es auch einfach nicht tun. Man muss sich dieses, das nicht selbst auferlegen, ist so meine Meinung.
Es ist wirklich krass, was da, man kann nie wirklich in Restaurants gehen. Die Leute nehmen teilweise ihr eigenes Besteck mit.
Ja.
Die Familien müssen sich extrem umstellen. Man braucht seinen eigenen Toaster. Das sind ja alles so Sachen, wo man vielleicht als normaler Mensch, wo man da keine Berührungspunkte mit hat, gar nicht so drüber nachdenkt. Aber
Total. Schon
so Kleinigkeiten wie zusammen irgendwie in Urlaub fahren kann ein Problem werden. Und seid froh, dass ihr diese Probleme gar nicht habt und diese teuren Produkte kaufen müsst, wenn ihr da Bock drauf habt, auch weil ihr sagt, hä, aber die schmecken voll gut. Go for it, solange ihr es nicht übertreibt und auf euer Eisen und eure ganzen Mikronährstoffe achtet. Aber es ist eben kein Muss und seid froh, dass ihr diese Einschränkungen nicht habt.
Ja, ein fantastisches Abschiedsfazit zum Schluss. Wo können die Leute, die uns hier gerade zugehört haben, dich denn erreichen? Oder hast du irgendwelche Anlaufstellen? Wo findet man dich? Was kannst du ihnen damit an die Hand geben?
Ja, also ich bin ja nicht auf Social Media, weil das für mich einfach nicht der schöne Ort ist. Aber ich bin aus Strava, also wer Bock hat, mir ein bisschen beim Sport machen zuzugucken, ich poste da auch ab und zu Rezepte oder wie ich meine Einheiten verpflege, der kann mir bei Lea Hein, H-A-Y-N, einfach mit reinfolgen. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe einen Gluten-Ding und ich brauche irgendwie eine Ernährungsberatung, die mir hilft, da den Sweet Spot zu finden oder andere Ernährungsfragen, dann könnt ihr gerne bei ausdauer-coaching.de auf den Reiter Ernährung gehen. Also ihr müsst nicht Athlet bei Ausdauer-Coaching sein, könnt ihr natürlich auch gerne machen, aber ihr könnt auch als Nicht-Athlet bei mir eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen und dann können wir ganz individuell sprechen, wie man das so in einem Podcast natürlich nie machen könnte und da die Probleme uns angucken oder auch andere Sachen. Ihr könnt euch da gerne mal umgucken, was wir da alles so anbieten. Genau, also falls ihr sagt, oh, das hat mir jetzt gefallen, da kann ich, glaube ich, gut mitarbeiten, dann findet ihr mich da.
Super. Das verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes. Und damit danke an dich und danke an euch da draußen fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Wie jedes Mal freuen wir uns natürlich über Feedback zur Folge, also gerne in Form von Kommentaren oder auf Instagram unter achilles.running oder auch indem ihr die Folge teilt, ganz unkompliziert. Und damit bis nächste Woche. Genießt das Wetter und keep on running.